Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 594. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Dennis.
Ja, servus, hallo.
Und der Marvin.
Hallo und Grüße.
Hallo und Grüße, ja. Grüße auch an die Menschen da draußen, die uns hier Woche für Woche verfolgen. Und wie immer der obligatorische Hinweis am Anfang einer jeden Folge, dass ihr uns auch unterstützen könnt. Dazu geht ihr auf eintracht-podcast.de und dann findet ihr dort alle Informationen, wie ihr uns unterstützen könnt. Und dann sagen wir an dieser Stelle schon mal Danke an diejenigen, die das heute schon tun und auch Danke an diejenigen, die das vielleicht ab morgen dann tun werden. So, und jetzt reden wir über die Eintracht. Und vor allen Dingen fangen wir vielleicht mal mit dem Pokalspiel an, was ja diese Woche war. Dienstagabend spielte die Eintracht zu Hause im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund. Wir hatten ja beim letzten Mal schon gesagt, dass die Eintracht momentan nicht so richtig vom Losglück verfolgt ist. Ein bisschen mehr vom Glück verfolgt war sie, was die Tore anging. Zumindest ging die Eintracht schnell in Führung. Dann gab es aber auch irgendwann das 1:1 durch den BVB. Dann, wie ich fand, von der Eintracht eine über die 120 Minuten absolut konstant gute Leistung. Man hat dem BVB wenig Torchancen gelassen, sodass das Spiel am Ende im Elfmeterschießen entschieden werden musste. Und da war es dann leider ein bisschen mehr Glück mit dem BVB. Das heißt, die Eintracht ist aus dem Pokal ausgeschieden. Aber was ist denn so euer Statement, eure Meinung zu dem Spiel? Marvin, fang du doch mal an.
Für mich war es die beste Gesamtleistung der letzten zwei Monate, wenn ich ehrlich bin. Also ich fand, es war eine durch und durch herausragend gute Performance der Eintracht gegen einen starken Gegner. Man muss ja auch sagen, dass der BVB auch sehr, sehr gut war. Also stand gut, hat auch sehr aggressiv angegangen. Tatsächlich aber gar nicht so viele Chancen entwickelt. Warum war das so? Weil die Eintracht in meinen Augen sehr, sehr gut dagegen gehalten hat. Hat gleichzeitig auch die Dortmunder beackert. Ich fand, wir waren insgesamt die Mannschaft mit den besseren Chancen über die 120 Minuten. Über die gesamten 120 Minuten. Das war defensiv. Alle wieder waren wieder in ihrem alten Leistungsspektrum da. Total geil. Also ich habe einen Terz gesehen, der wieder da war. Ich habe einen Koch gesehen, der wieder am Start war. Es sind eigentlich bis auf zwei Personen, über die wir nachher noch reden können, wenn wir das wollen, die so ein bisschen abgefallen sind, war das eine tolle Leistung. Auch dann in der Offensive, wo du gesehen hast, meine Güte, dieser Burkhardt, der Wirbel sowohl in der Liga als auch im Pokal, der ist gefährlich gewesen. Ich fand, es hat auch natürlich super funktioniert mit Götze. Ich war ein bisschen irritiert, dass Götze ja überhaupt spielt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Hatte aber und hat er super gut gemacht in der Zeit, in der er da war. Ja, also ich war super begeistert und ich halte das für das bitterste aller möglichen Ergebnisse. Sehr, sehr bitter einfach ausgeschieden, weil du ein tolles Spiel gemacht hast, ein Brown herausragend, Knauf herausragend, war viel Gutes dabei und leider hat es halt nicht geklappt, ne?
Ja, Dennis, was ist so dein Statement zum Spiel?
Oh, da hatte Marvin schon sehr viel genannt, was ich einfach nur wiederholen könnte, beziehungsweise ich versuche noch so ein paar Punkte mit anzuführen. Du hast einfach natürlich Pech gehabt, dass auch ein Kobel bei Dortmund sehr gut performt hatte. Gerade so Torszenen, Torraumszenen. Ich erinnere mich noch an kurz, ich glaube, es war noch in der Ende der regulären Zeit, als Doan noch diesen Lattentreffer hatte, wo auch so ein bisschen dann das Glück gefehlt hatte. Ich sag mal, über die Abseitsposition brauchen wir hier sicherlich nicht nochmal ausführlicher. Wurden, glaube ich, die letzten 48 Stunden genug drüber geschimpft, dass da natürlich ärgerlich Pech für uns, dass in so einem Spiel dann auch so Fehler passieren können und die dann natürlich dann, ich sage jetzt mal, sehr ärgerlich bei einem K.O.-Spiel und wir dadurch dann sozusagen der Chance genommen wurden, dann vielleicht dieses frühe Tor, was toll war, Marvin, um das nochmal aufzugreifen, also wenn du schaust, dieser Spielzug allein, das war schon das war so eine richtige Genugtuung. Dieser Götze-Ball, der wirklich sehr, 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 sehr schön in die Schnittstelle gespielt war und Knauf eiskalt. Also das hat mir schon im Großen und Ganzen, Marvin hat sehr gut, fand ich, schon angerissen gehabt. Hier haben sehr viele Spieler eine herausragende Leistung gebracht und auch ein Robin Koch, der ja sehr viel jetzt die letzten Wochen auch Kritik einstecken musste, Wackelkandidat etc. Da muss ich wirklich sagen, war auch wieder eine richtige Stabilität hinten drin. Wir haben es Dortmund richtig schwer gemacht. Schade, dass es am Ende nicht gereicht hat, aber ich bin auch ich nehme da sehr viel Gutes und Positives für die nächsten Wochen mit. Wie sieht es denn bei dir aus, René?
Ja, also auf der einen Seite ist es natürlich, wie Marvin richtig gesagt hat, es ist sehr, sehr traurig, dass man aus dem Pokal ausgeschieden ist, auch so früh. Wobei man halt, ich hatte eingangs gesagt, du hast vom Los her mit dem BVB einfach ein starkes Los bekommen, was halt dann schon einfach ärgerlich ist. Und auch wenn man sich den Spielverlauf anguckt, wir waren halt, wie ich fand, einfach die bessere Mannschaft in den 90 Minuten. Wir hatten, glaube ich, mehr auch wirklich von diesen kritischen Torchancen, die man vielleicht dann auch hätte machen müssen. Dass du im Elfmeterschießen dann irgendwie ausscheidest, ja, das kann halt dann irgendwie passieren. Ich bin am Ende durchaus zufrieden mit diesem Ergebnis, weil ich einfach gesehen habe, das, was ja Marvin auch gesagt hat mit dem, oder auch du auch gesagt hast, dass es eins der besten Spiele bislang war. Man hat halt einfach gesehen, dass die Eintracht, die Individuen, die Spieler, die ganze Mannschaft sich so ein bisschen aus diesem Loch der letzten Wochen da rausgekämpft hat, dass man eine solide Leistung, eine erwachsene, eine reife Leistung gesehen hat. Ich fand, das hat man am Wochenende gegen St. Pauli, wo wir vielleicht auch gleich nochmal kurz drüber sprechen können, gesehen. Das hast du aber jetzt viel mehr gegen so einen Gegner wie den BVB gesehen. Da kann man froh drüber sein oder stolz drauf sein, viel eher. Ja, also auf der einen Seite bin ich ein bisschen traurig, dass wir so früh aus dem Pokal raus sind. Auf der anderen Seite ist es noch die beste Variante, aus diesem Pokal auszuscheiden. Es war jetzt nicht irgendwie, dass Dortmund zur Halbzeit 5-0 geführt hat. Das wäre halt dann wieder so ein dramatisches Ding gewesen. Von daher kann ich da schon irgendwie meinen Frieden mitmachen.
Ja, schwereres Los wäre nur Dortmund auswärts gewesen, oder? Und ja. Vielleicht noch die Bayern auswärts, das wäre auch nicht sonderlich viel besser gewesen. Aber ich bin da voll bei euch. Du hattest extremes Lospech in der DFB-Pokalrunde und dafür hast du dich wirklich super verkauft. Gerade wenn du überlegst, klar, Spiel St. Pauli war auf jeden Fall schon ein sehr großer Lichtblick. Aber die Wochen davor, das war ja teilweise eieiei.
Das ist gedacht, es halt, wenn du BVB halt siehst, du hast in den Wochen davor 18, 19 Tore in eine Handvoll Spielen kassiert und du schaffst es dann in so einem Do-or-Die-Spiel, dass der BVB gerade mal 3 Schüsse aufs Tor irgendwie abliefert. Das ist halt schon einfach dann eine enorme Leistung und es zeigt halt, dass die Mannschaftsteile, die wir in den letzten Wochen da immer wieder angesprochen haben, mit Abwehr, mit defensivem Mittelfeld und dann auch mit Tor und so weiter, sich dann halt schon stabilisiert haben. Na, das ist halt, glaube ich, der wichtige Faktor und das sollte halt jetzt das Ausschlaggebende für die kommenden Wochen sein, weil am Ende des Tages, das haben wir letzte Woche gesagt und das sage ich auch diese Woche wieder, es kommt halt drauf an, dass wir es in der Liga jetzt wirklich auf die Straße kriegen, weil da kommen jetzt diese entscheidenden Spiele. Liverpool war ein Bonusspiel, nächste Woche Neapel ist auch wieder so eine Wundertüte. Ja, Pokal wäre eigentlich wichtig gewesen, aber müssen wir jetzt halt rückwirkend betrachtet sagen, hat nicht funktioniert.
Kann es nicht ändern. Das ist halt nee. Auch genau das. Und das Wichtige ist aber das Wie. Und das Wie war gut. Weil es war wirklich, wenn du ausscheidest, dann halt wirklich so und mit einer, ich fand, hastreien Leistungen. Wie gesagt, natürlich muss man mal drüber nachdenken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Litz Doan gerade abfällt. Ich habe das Gefühl, dass die Einwechslung von Baoya jetzt wenig gebracht hat. Der ist viel glücklos hin und her gelaufen. Also bei Doan muss man mal gucken, weil da zeigt der Trend gerade ein bisschen nach unten. Aber da ist er halt einer von ganz wenigen, weil bei allen anderen ist es tatsächlich so, dass eine neu gewonnene Sicherheit dazukommt. Und das Wichtige ist jetzt, du hast gegen St. Pauli gewonnen, du hast dich super geschlagen gegen einen Gegner wie den BVB und da müssen wir auch nochmal ganz kurz zu sprechen kommen. Es waren 5 Minuten. 5 Minuten, in denen die Mannschaft etwas unkonzentrierter war. Ja. Direkt nach der Pause, dann der überfallartige Übergriff und Angriff der Dortmunder, das hat direkt zum Gegentor geführt. In der Zeit danach war nichts mehr. Nichts mehr in dieser Gefährlichkeitssituation. Nichts mehr, wo man sagen könnte, okay, sie hätten sich eigentlich das Weiterkommen verdient. Es war ultimativ bitter. Es war auch bitter, dass das eine Tor war ein Abseitstor, das andere Abseitstor, was wir geschossen haben, hat da nicht gezählt. Das ist aber so. Damit muss man auch klarkommen. Es bringt dann auch nichts, eigentlich rumzumaulen. Das ist natürlich blöd und alles. Ja, das ist halt alles eng, aber wir haben auch oft genug auch schon profitiert bei solchen Situationen. Was soll man machen? Es ist jetzt einfach so. Es hat nicht geklappt. Und jetzt zählt das, was du jetzt hast, konservieren, weiter daran arbeiten und dann in der Liga gegen Heidenheim, dann spielen wir noch gegen Mainz. All das sind jetzt diese Spiele, wo du eigentlich punkten musst in dreifacher Hinsicht und dann kann über die Liga wieder was möglich sein und wir können es nicht ändern. Natürlich wäre jetzt auf der anderen Seite der Weg schon ein bisschen frei gewesen, weil der DFB-Pokal hätte dir Chancen beschert, insbesondere weil viele gute schon raus sind. Mhm. Aber er muss halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, muss jetzt halt das HSV den DFB-Pokal gewinnen. Was weiß ich. Es ist ärgerlich, aber was soll man ändern?
Ja, ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt, den du da aufgreifst. Es kommt halt jetzt drauf an. Ne? 8 Spiele in der Liga sind gespielt. 26 haben wir noch vor uns, das ist das Brot- und Buttergeschäft und dafür müssen wir jetzt einfach diese positive Entwicklung dieser zwei letzten Spiele halt jetzt umsetzen, konservieren, wie du es genannt hast und da kommt es jetzt drauf an, dass wir uns jetzt gegen diese, ich will jetzt nicht mittelmäßigen Gegner sagen, aber alles das, was halt nicht Top-Teams ist, das sind die wichtigen Spiele, die musst du jetzt gewinnen. Gegen St. Pauli haben wir es gezogen. Heidenheim, Mainz sind auf jeden Fall die nächsten, wo es halt jetzt einwandfrei bedeutet, da diese 6 Punkte irgendwie mitzunehmen.
Wichtig auch. Das ist ja genau das Ding. Weil guck dir doch die nächsten Spiele an. Du hast alles machbare Spiele, das müssen wir ja mal so sagen, bevor es danach wieder richtig tough wird. Heidenheim ist machbar. Es ist ja, jetzt geht's noch einigermaßen. Zu Hause den FSV Mainz 05. Natürlich Sonntagabendspiel, auch unbequem, klar, aber trotzdem machbar.
Ach, das war sogar wieder Köln, dieses 1930-Spiel, auch leck mir die Füße,
genau,
ey.
Genau, dann hast du Köln, eigentlich mal ein richtig geiles Duell, Samstagabend, richtig Bundesliga-Classic. In Köln, Bundesliga-Classic,
ja.
Richtig geil. So, ne? Also das ist ja genau was Schönes. So. Das heißt, da ist was drin, aber eigentlich könntest du da mit einer Serie richtig gut dabei sein und dann spielen wir zu Hause gegen Wolfsburg und auch da ist noch alles möglich, weil die gerade auch nicht so gut drauf sind. Also ich weiß nicht, wenn du die Perspektive bin, natürlich ist zwischendrin noch Champions League und natürlich ist immer die Chance, dass du regelmäßig einen auf den Sack bekommst. Aber was du jetzt gezeigt hast, ist, dass du langsam wieder zusammenwächst, dass einige ihre Tiefs beendet haben wie ein Theater, dass ein Koch vielleicht wieder sicherer wird. Ich finde auch, dass es beispielsweise was gebracht hat mit Skiri, ihn da nochmal reinzubringen. Ich war ein bisschen überrascht, weil Larsson hat es auch brutal gut gemacht. Mhm. Aber ich muss sagen, Skiri hat es dann auch gut gemacht. Also das hat mir gut gefallen. Und wir haben langsam wieder die Optionen, das Mehr an Optionen. Und das sollte uns absichern, dass wir in der Liga weiter das mitnehmen, was wir gegen St. Pauli gezeigt haben. Und zwar eine sehr, sehr couragierte Leistung. No shit, einfach keine fancy Dinger, sondern auf die Maus und 2-0. War doch super.
Ja, auf jeden Fall war das ein ganz wichtiges Ding und ja, ich glaube, wir haben da jetzt auch schon so ziemlich alles dazu gesagt oder hast du noch was zu ergänzen, Dennis?
Nein.
Möchtest du dich über Abseits aufregen?
Ja, darüber will ich mich auf keinen Fall mehr heute aufregen. Das war wirklich, also direkt nach dem Spiel oder während dem Spiel, als dann schon so die ersten Bilder reinkamen, da war auf jeden Fall große Wut und Aufregung. Aber wie gesagt, ihr habt es richtig gesagt, kannst du eh nicht mehr ändern, Haken dran. Beste draus ziehen. Einen wichtigen Punkt, Marvin, hast du gerade noch angesprochen, da bin ich voll auch bei dir. Die Optionen, die du jetzt wieder hast und die anscheinend auch langsam wieder zu funktionieren scheinen, wie ein Skiri, wie ein Götze. Ich muss sagen, das ist wirklich wichtig. So machst du es dem Gegner auch deutlich schwieriger, sich auf dich einzustellen. Finde ich auf jeden Fall wichtig und Bundesliga-Alltagsgeschäft, du musst jetzt wieder schauen, dass du genau diese Spiele, die jetzt kommen, bestes Beispiel Samstag Heidenheim, da musst du dreifach punkten, da darf es kein Wenn und Aber geben. Das wird auch nicht einfach, weil die mittlerweile auch schon mit dem Rücken zur Wand stehen. Die müssen auch anfangen, langsam mal ein bisschen was zu ziehen. Und zu Hause werden die sicherlich auch schauen wollen, dass da Punkte bei ihnen bleiben. Das müssen wir sofort im Keim ersticken. Wieder genauso eine souveräne Leistung wie die letzten 2 Spiele zeigen und da mache ich mir da eigentlich auch keine Sorgen, dass wir da nicht auch als Sieger vom Platz gehen. Dementsprechend, ich bin momentan, der erste Schock ist überstanden vom Dienstagabend und jetzt ist im Endeffekt, schauen wir, dass wir jetzt das souverän am Samstag über die Bühne bringen. Aber René, du wolltest ja, glaube ich, sogar noch mal kurz über Pauli sprechen, oder ist das auch
ein Abkack gewesen? Ja, lass uns doch ruhig noch mal kurz über St. Pauli sprechen. Das war ja das Spiel vor dem Pokalspiel. Wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal kurz angerissen. Das war ja auch jetzt eins der wichtigen Spiele, wo wir letzte Woche schon gesagt haben, da kommt es jetzt drauf an. Die Eintracht hat auch da auf jeden Fall gezeigt, dass sie das ernst genommen hat. Man stand gegen St. Pauli, die natürlich ein anderer Gegner sind, aber auch das musst du ja erstmal nach den letzten Wochen wieder hinbekommen, stand man sehr sauber. Und Marvin hat das vorhin ja schon gerade gesagt, Johnny Burk hat halt auch da wieder gezeigt, weswegen wir jetzt wieder einen richtigen Mittelstürmer haben mit zwei klassischen Mittelstürmer-Toren. Und ich glaube, das war auch einfach sehr wichtig jetzt für die kommenden Aufgaben, dass man da sich zu allen Dingen auch zu null gespielt, die Motivation oder die Struktur da wiedergeholt hat, jetzt für die kommenden Aufgaben.
Das hat mich auch richtig für Burkhardt gefreut. Also gerade, wenn du einen Torriecher hat er sowieso, das hat er auch in den Spielen vorher ja schon gezeigt, dass er sehr gut steht, genau das antizipiert, was ein guter Stürmer machen muss, aber das 2-0, diese Technik zu haben, dort den Ball so zu kontrollieren, noch im Rückenlage und dann noch den kontrolliert einzuschieben, war richtig, richtig stark. Ich glaube, da hat er auch den letzten Kritiker gezeigt, dass er eine wirklich sehr gute Verpflichtung war. Und ich hätte es ihm so gegönnt, hätte dieses Tor am Dienstag, ihr habt es ja vorhin schon mal angesprochen, das zweite Tor von der Eintracht, das Abseitstor in der zweiten Halbzeit der Verlängerung, da habe ich ja gedacht, Mensch, das ist ja hier die Burkhardt-Woche, das hätte mich super für ihn gefreut, wenn das Ding auch noch gezählt hätte, wäre er sowieso, hätte man noch höher leben lassen, als er eh schon hier im Stand steht. Das ist im Endeffekt wirklich eine schöne Geschichte und er kann es jetzt direkt am Wochenende wieder beweisen. Und gerade gegen so einen Gegner wie Heidenheim wird er sicherlich auch die ein oder andere Chance bekommen, zu zeigen, dass er eine sehr gute Verpflichtung ist.
Bin ich vollkommen bei dir. Ich finde, wenn wir noch auf den BVB, den haben wir jetzt beiseite geschoben, jetzt gehen wir noch zu St. Pauli und das war ja auch mega spannend. Genau, ihr habt gesagt, Burkhardt aus allen Lagen, immer präsent, immer auch gefährlich, war halt jemand, der nochmal gezeigt hat, das ist der zweite Doppelpack gewesen, er bleibt eine Macht. Und es ist krass, weil es ist schon ein bisschen überraschend, dass jemand so flawless wirklich rankommt, nachdem er den Verein gewechselt hat. Wir kennen es alle, man muss sich erstmal eingewöhnen, einfühlen, man muss erstmal irgendwie ein Gefühl auch für einen neuen Club haben. Das hat er super schnell hinbekommen und hat sich jetzt schon klasse eingeführt. Und darüber hinaus darf man uns auch nicht vernachlässigen. Es gibt noch eine andere Nummer, die will ich nochmal ziehen und da will ich nochmal ganz kurz sagen. Das ist auch spannend. Chaibi, über den haben wir ja letzten Saison viel kritisch gesprochen, zu Recht in meinen Augen auch. Aber Chaibi ist jetzt mittlerweile derjenige, der mit den meisten Scorerpunkten, direkten Scorerpunkten, beziehungsweise Torvorlagen, ich glaube Torvorlagen ist es. Ich glaube, der hat die meisten Torvorlagen bei uns in der Mannschaft. Und das ist natürlich auch etwas, wo wir sehen, ach guck mal, dieses Zurückziehen auf eine defensivere Position hat ihm eigentlich in seinem Offensivdrang ganz gut getan. Also er ist wichtig. Wir haben das auch zuletzt gesehen mit vielen guten Flanken, wo er dann versucht hat, auch beispielsweise die eng und gut stehende St. Pauli-Abwehr zu überspielen mit hohen Bällen. Ist wirklich auch ein gefährlicher Typ und das finde ich total toll, dass auch diese Funktion von ihm gut angenommen wird und dann hast du halt einen Johnny Burkhardt, der aus allen Lagen trifft. Das ist gut und das zeigt mir, dass die Eintracht da mittlerweile echt okay aufgestellt ist. Zumindest für die Liga. Ne, Champions League ist nochmal ein anderes Game, aber zumindest für die Liga hat dir es echt geholfen, diese Einzelteile, dass die jetzt wieder zusammenwachsen, dass ein Chaibi funktioniert, dass ein Burkhardt funktioniert, aber auch, und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Teil, dass du jemanden hast, den du immer wieder reinwerfen kannst, wie ein Knauf, der da ist, dass ein Brown eigentlich von einem super Spiel zum nächsten wechselt und dass Christensen zurück ist, weil ich glaube, das hat der Mannschaft nochmal einen Schub gegeben.
Ja, also die Rückkehr von Christensen ist auf jeden Fall ein ganz großer Beitrag zu diesen letzten zwei Spielen und der Veränderung im Vergleich zu vorher, finde ich, der einfach nochmal mit seiner kompletten Art und Weise da die Mannschaft mitnimmt, dann aber auch dafür sorgt, dass dann da Struktur irgendwie drin ist und ich glaube auch ein Stück weit dann dazu beiträgt, dass auch so ein Koch und Usun sich da wieder so ein Koch und Herd, nicht Koch und Usum, was erzähle ich denn, Koch und Herd, sich da so ein bisschen mehr im Griff haben, der aber auch Offensivakzente setzt, der immer wieder den Weg nach vorne sucht und die Leute antreibt, also der definitiv wichtig. Und weil du es gerade eben erwähnt hattest mit Brown, es ist einfach, finde ich, absoluter Wahnsinn, was du nochmal gesehen hast jetzt, was dieser Spieler im Vergleich zur letzten Saison an Leistung obendrauf gepackt hat. Und der hat ja jetzt keine leichten Aufgaben in den letzten Wochen gehabt. Ne? Der musste gegen die Bayern, musste er Olysee aus dem Spiel nehmen, was er gut gemacht hat. Dann hat er gegen Liverpool da gegen Spieler wie unter anderem Salah und so weiter ackern müssen. Und er hat das eigentlich, wie ich finde, jedes Mal mit einer absoluten Top-Leistung gemacht. Auch jetzt am Wochenende gegen den BVB war er für mich absolut, am Dienstag gegen den BVB war er der absolute Topspieler von all denen, die da unterwegs waren. Also das ist echt absoluter Wahnsinn. Ich bin so begeistert von diesem Jungen.
Unbedingt, ja. Was er mitbringt, ist eben auch dieser unbedingte Wille, der steckt auch an. Das finde ich auch, das war ein guter Punkt, den ihr vorhin noch angesprochen habt. So dieses Klassische, was du von Christensen eh schon kennst, der eben dann auch laut ist und die Leute sozusagen, seine Nebenleute motiviert. Ist auch bei Brown nicht, dass er jetzt unbedingt so laut ist, aber durch da seine Aktionen, du merkst das, wie ja, er da richtig nachsetzt, richtig aggressiv dann auch dran bleibt, sich nicht abschütteln lässt. Das ist einerseits technisch super, auf der anderen Seite aber auch genau dieser Kampfwille, dieses Durchgehende und das selbst noch in der, ich weiß gar nicht, welche Minute es war, aber wo du einfach nur gedacht hast, er muss doch K.O. sein nach so einem langen Spiel jetzt schon und geht dann noch diese Läufe in den tiefen Raum, mega. Also da merkst du wirklich ein Top-Typ.
Das hatte ja auch Topmöller nochmal in der Pressekonferenz jetzt nach dem Pokalspiel gesagt, dass sie da auch lange irgendwie überlegt hatten, Brown rauszunehmen, und er wohl auch zwischendrin mal irgendwie gesagt hat, so langsam geht die Luft irgendwie aus, und dann muss er wohl irgendwie gesagt haben, von wegen so, ja, ein Moment geht noch, und dann war es irgendwie Mitte, Hälfte der Verlängerung, wo er dann gesagt hat, naja komm, die letzten 15 Minuten schaffe ich jetzt auch noch. Also was der an Kilometern irgendwie abreißt, und wo du halt auch einfach dann so in dem Statement von dem Trainer merkst, der hat halt einfach einen unwahrscheinlichen Bock, und der stellt sich da auch komplett in den Dienst der Mannschaft und stellt alles irgendwie zurück und sagt, gut, dann hau ich halt nochmal 15 Minuten mehr raus. Also das ist halt schon einfach in dem frühen Stadium seiner Fußballkarriere ist es schon einfach wahnsinnig. Da können wir sehr, sehr froh sein, dass wir den als Spieler bekommen haben.
Auf jeden Fall, definitiv. Ja. Du siehst sehr, sehr viele positive Aspekte, und auch die uns jetzt diese nicht in diesem Frust jetzt verharren lassen. Und das ist das Wichtige, ne? Sondern wir wissen, hey, das ist gut. Hätten wir in einem anderen Zustand von vor 3 Wochen mit sehr vielen Gegentoren jetzt eine Niederlage gegen Dortmund gesehen, wäre es vielleicht eine andere Kiste gewesen, aber das war gut, insbesondere weil der Gegner gut war. Und das ist für mich einfach extrem wichtig. Das war ein extrem guter Gegner, der super eingestellt war, von einem Niko Kovac, der natürlich weiß, wie Pokale funktionieren.
Ja.
Und deswegen ist es total bitter, weil es so auf Messers Schneide war. Wir waren die bessere Mannschaft. Wir hatten auch in der 90. Minute noch eigentlich so Halbchancen, die sie zu Toren hätten führen können. Das Stadion war drin, das war gut. Und dann das Elfmeterschießen, einfach Elfmeterschießen. Und dann kann es passieren, kann nicht passieren. Es hat nicht passiert, es ist nicht passiert. Ich muss sagen, wäre ich ganz wild gewesen, hätte ich, glaube ich, aber ich weiß, dass er das nicht macht, und es wäre zu absurd gewesen, aber ich hatte so kurz vor dem Elfmeterschießen, habe ich gedacht, weißt du was, Dino, hol den Kauer mal rein, weil ich glaube, mit seinen gefühlt 10.000 Metern, Krake Kauer wäre irgendwie schon ein ganz, ganz geiler Step gewesen, der vielleicht auch den BVB verunsichert hätte. Ich kann aber verstehen, dass er den normalen Weg gegangen ist, was ich gemacht hätte. Aber wenn er es gemacht hätte, wäre es cool gewesen. Aber klar, dann hätte
sich
diese Diskussion wieder angezettelt.
Ich wollte gerade sagen, du musst auch ehrlicherweise sagen, es wäre nur cool gewesen, wenn es funktioniert hätte. Du musst halt auch gerade, und das haben wir ja letzte Woche diskutiert, und da sind wir ja auch so ein bisschen in den YouTube-Kommentaren für unsere Sichtweise auch so ein bisschen, ja, abgestraft will ich jetzt nicht sagen, aber da waren schon andere Meinungen drin, was ja auch vollkommen fein ist. Da soll ja jeder seine eigene Meinung haben. Wenn es halt schief gegangen wäre, hättest du halt das Loch für ihn, also für Santos, noch größer gemacht, aus dem er dann da wieder irgendwie raus kommen kann. Aber ich kann den Moment verstehen. Ich hatte da auch kurz drüber nachgedacht, ob das irgendwie so ein cooles Ding gewesen wäre, auch weil Cetera ja, sagen wir mal so, in der Vergangenheit, wenn man mal so in die Statistiken guckt, von den Elfmetern, die er gegen sich hatte, hat er jetzt nicht so wahnsinnig viele gehalten. Also der ist jetzt auch kein Elfmeter-Killer, aber...
Nö, deswegen sage ich es ja. Also, weil ich schon gedacht hätte, das hätte besser funktioniert. Aber du hast gesagt, wir wurden abgestraft. Was meintest du damit genau?
Es gab so ein bisschen Kritik, was das Thema anging, dass unsere Sichtweise in der Richtung mit der Torhüterfrage, dass das schon irgendwie wichtig war, diesen Wechsel zu machen und so weiter. Aus sportlicher Sicht sehe ich das auch. Ich glaube nur halt trotzdem, und da gingen die Meinungen so ein bisschen auseinander, was den Umgang oder den mit der Gesamtsituation irgendwie anging. Unser Punkt war ja, dass wir gesagt haben, ob diese Art und Weise, wie man jetzt Santos ins Spiel gebracht hat und ihn dann jetzt rausgenommen hat und so weiter, ob das jetzt so förderlich für ihn und für seine Entwicklung war oder ob man da nicht einfach zu der Entscheidung hätte stehen müssen und sie durchziehen. Wir waren ja eher so auf dem Punkt, naja, dann muss man es eigentlich halt auch durchziehen, weil am Ende des Tages wird so ein Torwart nur besser werden und wachsen anhand von Spielpraxis und auch anhand von den Fehlern, die er macht. Und da war das Feedback in den Kommentaren eher so, nee, dann hat er halt einfach Pech gehabt und dann, wenn er sich da nicht rauskämpfen kann, dann ist das halt so.
Nö, bleibe ich trotzdem so. Bleibe ich trotzdem dabei, ist mir auch völlig egal, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube tatsächlich, dass es trotzdem die Kommunikation nicht optimal war, man die Eintracht einfach Fehler gemacht hat, indem sie ihn zu früh wieder hingesetzt hat. Und ja, das kann man auch anders bewerten, das ist mir aber auch Latte, weil faktisch ist es einfach schlecht gemacht. Das kann man auch mal einfach mal sagen. Man kann es auch als Eintracht-Fan mal ertragen. Das ist auch immer so das Ding. Ihr könnt auch mal ertragen, wenn die Eintracht Fehler gemacht hat. Es war halt nicht optimal. Es war nicht optimal kommuniziert, dass der Kollege einfach zu früh wieder reingesetzt wurde. Es ist nicht optimal. Dass es jetzt sich vielleicht spielerisch, dass es sich jetzt auszeichnet, dass etc. Da ein bisschen Ruhe reinbringt, dass das grundsätzlich auch ein super Torhüter ist, was wir auch immer gesagt haben. Schön. Aber trotzdem war der Step von der Eintracht zu früh und es war ein Fehler. Und im Endeffekt muss die Eintracht jetzt sehen, wie sie damit klarkommt. Aber um den Bogen jetzt wieder dahin zu spannen, zu dem, was gerade gut läuft, ist etc. natürlich auch ein Teil des Erfolgskonstrukts, was gerade dazu führt, dass die Abwehr ein bisschen defensiv sicherer ist.
Ja, so ist es. Wir müssen ja froh sein, dass wir so jemanden noch haben, ne? Dass diese Position jetzt so gut besetzt werden konnte oder auch dann am Anfang der Saison auch schon sehr souveräne Leistungen. Es ist im Endeffekt, Marvin, ich bin da auch auf deiner Seite. Was ein bisschen mit dem Wechsel, ich hätte auf jeden Fall gefeiert jetzt fürs Pokalspiel. War auch tatsächlich, es kam ja Batshuayi für die Elfmeter dann noch rein für Bahoya. Und es war toll so zu beobachten, wie abgefuckt, aber Bahoya, der hätte Bock drauf gehabt. Der konnte es auch nicht verstehen, dass er nicht da bleiben konnte, wie er mit welcher schlechten Laune er da rausgegangen ist. Er hätte anscheinend gerne diese Situation mit, also entweder war er sich überzeugt, dass er da stabil auch einen Elfmeter machen kann. Ich weiß nicht, warum er dann in gehen auserwählt wurde für diesen Wechsel. Eine Strategie wird bestimmt dahinter gewesen sein. Trotzdem, es war schon interessant. Es war sehr viel so, dass man, wie gesagt, das hat mich auch sehr viel zum Nachdenken gebracht. Marvin, vielen Dank für diesen Input nochmal. Ein Torwartwechsel, das wäre auf jeden Fall eine interessante und spannende Option nochmal gewesen. Ich glaube, Wechselkapazität hättest du sogar noch gehabt, oder?
Wie ist das? Das kann ich dir gar nicht sagen. Du hast ja diese 5 Wechselfenster, wobei ich glaube, du hast für die, wenn du in der Verlängerung bist, hast du nochmal 1 mehr und ich weiß jetzt gerade auswendig gar nicht.
Wir haben vorher nur 2-mal gewechselt gehabt, glaube ich, also 2 Wechselfenster und 3 Personen, meine ich. Warte mal, Götze, genau, dann hatten
Uson
wir.
Uson kam rein für Götze, Skiri kam rein für Larsson, Bahoya kam ja dann auch erst rein für Knauf
in der
89. Der ist ja dann 30 Minuten später wieder ausgewechselt worden und dann Batshuayi für Bahoya, also da hättest du auf jeden Fall noch einen Wechsel gehabt.
Ja, wie gesagt, aber keiner weiß, ob es geklappt hätte, aber es wäre auf jeden Fall eine witzige Sache gewesen. Ich glaube auch nicht, dass es ihn jetzt komplett aus der Bahn geworfen hätte oder hier, es hätte sicherlich wieder mega Kritik von allen Seiten gegeben, wie es immer so ist, aber ich denke, da stehen auch
wieder,
alle drüber.
Da wären wieder Diskussionen hochgepoppt, die vollkommen überhitzt und unstrukturiert und irgendwie ohne ohne richtigen Grund irgendwie geführt werden, einfach nur, weil man das Gefühl hat, Diskussionen führen zu wollen oder zu müssen. Ja, nichts anderes. Aber ja, ich habe den Punkt auch gesehen mit Bahoya, dass der da unzufrieden war, was auf der einen Seite schon auch zeigt, dass er, der ja auch noch recht jung ist, wie ja eigentlich alle im Kader, auch bereit gewesen wäre, diese Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ich glaube, Dino wollte da aber so ein bisschen auf Sicherheit gehen mit Batshuayi, der ja schon ein recht sicherer Elfmeterschütze auch einfach ist. Also, ne, das war der einzige Grund, aber ja. Es ist natürlich schon ärgerlich für so einen jungen Spieler wie Bahoya. Du wirst halt in der 89. Minute eingewechselt und wirst halt 30 Minuten später wieder ausgewechselt. Das, egal aus welchem Grund, das ist halt nie irgendwie geil.
Ja, es ist halt aber auch so, ja, das passiert jetzt, aber es ist sowieso interessant, dass Dino ja gerade die Leute sowieso ein bisschen ärgert, ne?
Was meinst du?
Wenn wir ehrlich sind, naja, er ärgert auch, also Can Uzun ist auch wieder rausrotiert, ne? Obwohl der ein gutes Spiel gemacht hat, ne? Also es ist immer so, also Dino will auch wenn es gut läuft, immer die Leute mal so ein bisschen, ich habe das Gefühl, immer so ein bisschen anzünden, ein bisschen ärgern, dass sie sich nicht zu sicher fühlen und das halt jetzt an, dass Bahoya dann, der übrigens auch einfach kein gutes Spiel gemacht hat, war einer der wenigen, die wirklich rausgefallen sind, dass das halt dann nicht funktioniert hat für ihn, ja, ist ärgerlich, aber da müssen wir uns auch nicht unfassbar lange dran aufhalten.
Nee,
das wird er zwei Wochen wieder vergessen haben.
Ja, absolut.
Es hat ein bisschen dazu gepasst, dass Doan, der kein gutes Spiel gemacht hat, einen Elfmeter verschossen hat. Batshuayi hat sich aber ausgezahlt, der ist eingewechselt worden und hat dann das Ding sicher getroffen. Mhm. Gut, also, ja. Aber wie gesagt, es ist Elfmeterschießen, da mache ich niemandem einen Vorwurf. Das hätte auch mit Bahoya nicht klappen können, was soll man machen.
Ja, das ist richtig. Ja, wir waren eigentlich vor 10 Minuten schon abgebogen Richtung Heidenheim. Vielleicht nehmen wir die Ausfahrt Richtung Heidenheim einfach nochmal.
Sehr gut.
Samstag 15:30 Uhr, diesmal kein Heimspiel, sondern diesmal auswärts in Heidenheim. Wir haben 120 Minuten Pokal in den Beinen, die haben zumindest 90 Minuten Pokal in den Beinen, haben ja auch jetzt am Dienstag gespielt gegen den HSV, sind da auch ausgeschieden, also beide teilen wir ein ähnliches Pokalschicksal. Wir haben ein bisschen mehr Minuten in den Beinen, haben aber, glaube ich, auch in Summe den etwas breiteren Kader. Heidenheim in Summe so ein bisschen verletzungsgeschwächt, wenn ich das so richtig gesehen habe. Wir müssen wahrscheinlich ein bisschen gucken, wie wir das mit der Belastungssteuerung hinkriegen, weil ja dann unter der Woche, in der nächsten Woche am Dienstag noch das Champions-League-Spiel auf uns wartet. Klar, sagt Dino ja auch immer, das nächste Spiel ist das Wichtige und da ist der volle Fokus drauf. Aber klar musst du jetzt auch gucken, wie du diese 120 Minuten Belastung, die da einfach in den Knochen drin sind, richtig rein oder rauskriegst. Die letzten Partien gegen Heidenheim waren alle durchaus erfolgreich für uns. Was erwartet ihr denn am Samstag am 15.30 Uhr und dann für 90 Minuten für ein Spiel gegen Heidenheim, Dennis?
Ja, da müssen wir einfach gewinnen und du hast gemerkt, ich habe das zumindest nur so nebenbei mitbekommen, ich glaube bei dem Pokalspiel gegen HSV, es ging ja nur 1-0 aus für den HSV, ja. Wobei man sagen muss, ich glaube das gesamte Trainerteam und die ganze Bank, haben die nicht alle noch rot gesehen in der Nachspielzeit, also hat jetzt für unser Spiel keine Auswirkung, aber ich denke, die sind zwar emotional, scheint es da noch zu stimmen, dass die Lust haben und sich noch nicht aufgegeben haben, aber was ich an Spielen und Situationen gesehen habe, ist das ein Gegner, den musst du als Eintracht Frankfurt mit deiner Qualität schlagen, du hast im Endeffekt, musst souverän, darfst hier nicht, darfst die gar nicht ins Spiel kommen lassen und dann sehe ich das als, das müssen 3 Punkte für die Eintracht sein, die wir mitnehmen. Und nachdem wir wirklich von einem starken Spiel jetzt kamen und unglücklich da gegen Dortmund, auch vorher souverän, haben wir ja schon drüber gesprochen, jetzt lang genug, Pauli, wenn du an diese Tugenden wieder rankommst und nicht wieder in diese Schlendrian-Geschichte reinrutschst, dann denke ich, bist du da auch der absolute Favorit für das Spiel. Und darauf hoffe ich natürlich auch. Aufstellung kommen wir ja sicherlich noch zu. Hast ja auch einiges an Optionen. Aber denke mal, Eintracht Frankfurt muss da 3 Punkte mitnehmen am Wochenende. Oder wie seht ihr das?
Also nochmal zu deinem.
Gar keine Frage. Yeah. Also sorry, nur ganz kurz, gibt ja gar keine Frage, weil ich meine, guck dir das an. Die Heidenheimer sind aktuell überhaupt nicht gut drauf. Nee. Platz 17, auch völlig zu Recht. Da passiert nicht viel Positives. Es gibt nichts Klareres, als dass die Eintracht gegen Heidenheim gewinnt. Du musst mit dieser Selbstverständlichkeit auch auftreten, dass du bist das klar bessere Team, du hast klar mehr Ressourcen, du hast mehr auch Varianzmöglichkeiten. Du kannst natürlich den einen oder anderen jetzt mal wieder rein und raus rotieren, aber jeder Spieler ist auf jeder Einzelposition besser als jeder Heidenheimer. Und dann muss die Eintracht auch ganz klar das Ding wieder humorlos wie gegen St. Pauli mit 1 oder 2-0 runterspielen.
Ja, ich wollte noch kurz zu den roten Karten. Also es hat ein Spieler von Heidenheim Ende der ersten Halbzeit rot gesehen. Der Trainer hat gelb-rot gesehen, der ist ja kurz vorher ermahnt worden und hat dann eine gelb-rote Karte bekommen. Und bevor sie den Platz letztendlich verlassen konnten, hat der Teammanager auf dem Feld auch noch die rote Karte gesehen.
Ja, gut, das zeigt, die haben sich erstens, sie sind verzweifelt offensichtlich und zweitens ist aber so, das ist ja immer gefährlich, ne? Das wollte ich eigentlich nur damit machen. Also es scheinen sich noch nicht komplett aufgegeben zu haben, ist ja auch erst in Anführungszeichen der neunte Spieltag. Aber trotzdem muss man einfach aufpassen. Man muss diese Souveränität, Marvin hat es richtig gesagt, wenn du einigermaßen dein Spiel da aufdrücken kannst, dann muss das locker runtergespielt werden wie am Spieltag gegen Pauli. Du musst im Endeffekt deine Chancen machen, du wirst da aber sicherlich auch, wenn du an die Qualität rankommst, einiges an Chancen haben. Und die Qualität haben wir ja schon drüber gesprochen. Oder wie siehst du das, René?
Naja, also sie sind zum gewissen Grad verzweifelt, sie sind aber auch zum gewissen Grad erfahren. Also die werden jetzt nicht irgendwie mit Mann und Maus nach vorne und werden dir da viel Platz anbieten, sondern die werden auch erstmal gerade gegen eine Mannschaft wie die Eintracht versuchen, defensiv stabil stehen und dann Nadelstiche setzen. Das heißt, du musst A, wach sein in der Abwehr. Ich will jetzt nicht Heidenheim irgendwie größer machen, als sie sind. Marvin hat vollkommen recht, wenn er sagt, vorletzter Platz, die haben nicht viel gerissen bislang in der Saison. Wir sind an vielen Positionen absolut besser, stimme ich euch komplett zu. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, du musst wach sein in der Abwehr über 90 Minuten, weil die werden es definitiv mit Kontern versuchen. Und du musst dir aber auch Torchancen erarbeiten, weil die werden defensiv auch versuchen, sehr stabil zu stehen, um mal mindestens irgendwie einen Punkt zu nehmen und sich mit so einer Mäusetaktik da irgendwie im Zweifelsfall die Punkte zu erarbeiten. Und dann wird es auch drauf ankommen, dass du aus den Chancen, und da nehme ich auch ganz explizit Standardsituationen mit rein, mehr machst. Ich weiß, das ist jetzt schwierig, irgendwie zwischen Dienstag und Samstag da nochmal irgendwie an Standards zu arbeiten. Aber wir müssen da halt einfach unser komplettes Können auch in diesem Erarbeiten und Nutzen von Chancen irgendwie reinbringen, weil ich sehe noch nicht, dass wir da so wahnsinnig viele wirklich gefährliche Torchancen haben werden. Aber vielleicht sehe ich das auch zu kritisch und Marvin hat jetzt die Lösung schlechthin.
Nö, ich finde es erstmal gut, immer auf Standardsituationen zu gehen. Ne? Ich finde es aber immer gut, immer auf Standardsituationen zu gehen, weil das tatsächlich ja immer so mein Punkt ist. Wir hätten Standardsituationstorjahre machen können. Das, was ja was halt nicht gegolten hat, war ja das Abseits-Tor, wäre ja sogar aus einer Standardsituation erwachsen. Da sind wir zuletzt ein bisschen besser geworden, aber es ist natürlich trotzdem richtig, lieber René, dass natürlich bei einem Spiel, wo der Gegner vielleicht nicht viel zulässt, das halt eine Möglichkeit sein kann. Gleichzeitig ist es für mich auch immer ganz wichtig, und da habe ich Zetti so ein bisschen wackelig manchmal gesehen, jetzt gerade gegen Dortmund warst du, da hat er das ein oder andere Mal, jetzt will ich nicht sagen unterschätzt, aber lieber die Faust genommen, anstatt den Ball mal festzuhalten. Das kann auch glitschig gewesen sein, alles gut. Aber da muss man schon irgendwie aufpassen, weil wir sind ja gerade auch es war ja brutal letzte Woche, in Liverpool, waren ja viel zu viele Standardsituationen noch viel zu gefährlich. Das muss auch, also im defensiven Bereich auch noch mehr im Fokus gehalten werden. Ansonsten hoffe ich, dass die Eintracht spielerische Lösungen hat. Das heißt, spielerische Lösungen, wo ich sehe, dass vielleicht ein Götze, der ja super brilliert hat die ersten paar Minuten, insbesondere mit Knauf zusammen, das war ja toll gegen BVB, dass man sowas aber auch wieder mit dieser typischen Achse Usun und auch Doan hinbekommt. Wenn Doan aber gerade in einem Tief ist, in dem Tief sich da befindet und vielleicht auch mal eine kleine Auszeit braucht, müssen wir auch da ein bisschen flexibel sein, dann würde ich auch das ganz gerne sehen. Also auf jeden Fall bin ich optimistisch und nominell muss die Eintracht da einfach 3 Punkte holen.
Ja, also ich glaube, das ist absolut außer Frage, dass die Eintracht da mit 3 Punkten nach Hause fahren muss, und wir hatten es ja vorhin auch schon gesagt, jetzt kommen die Spiele gegen die Mannschaften, wo du Punkte mitnehmen musst und auch solltest. Ja. Aber dann lass uns doch mal über die Aufstellung reden. Das war ja schon so ein bisschen, wo Marvin gerade eingeleitet hat. Also ich glaube, tortechnisch sind wir uns alle sehr sicher, dass Cetera da die Person to go ist, ne?
Ja,
nach wie vor.
Klar. Wird doch nichts mehr passieren jetzt, ehrlich gesagt. Also ich meine, wenn er sich nicht verletzt, dann wird er da weiterbleiben. Da bin ich sicher. Und dann guckst du nach vorne und dann würde ich tatsächlich auch nicht viel rotieren, wenn es eigentlich so bleibt, wenn alle fit sind und irgendwie wollen und können, dann würde ich auch mit Theat, Koch und Christensen weitergehen. Das
und
ist
Brown.
Für mich auch klar. Genau, Brown. Dann ist die erste Frage, was machst du halt? Stellst du Larsson und Shaibi oder willst du Skiri wieder reinsetzen? Das sind halt so die Fragen, die man sich stellt.
Also ich glaube, Chaby, du hast es vorhin gesagt, der hat die meisten Vorlagen bislang gegeben in der Mannschaft. Da kommst du gerade nicht so wirklich dran vorbei. Den würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen lassen. Ich glaube, du brauchst da auch, oder du kannst es dir durchaus erlauben, da auch so ein bisschen mehr offensiv zu agieren. Ja, die zweite Frage ist Skiri oder Larsson. Meine Tendenz ist gerade so ein bisschen in Richtung Skiri. Ich finde einfach, der hat das in den letzten Wochen sehr, sehr ordentlich gemacht. Aber ich breche jetzt auch nicht zusammen, wenn Larsson da von Anfang an spielt. Also das ist tatsächlich, glaube ich, so die Position, wo es mir mit am egalsten ist.
Ist das so? Also ich muss sagen, ich würde Larsson spielen lassen, weil ich finde, es ist langsam, kämpft er sich aus diesem Formtief raus, in dem er ja wirklich versunken war.
Ja.
Auch die letzten Spiele waren jetzt eher wieder, wo man sagt, das ist eine gewisse Souveränität drin, die Laufwege stimmen eher wieder. Ja, würde ich ihn auf jeden Fall gerne die Chance geben. Bei so einem Spiel, wo es ja schon auch auf diese Position schon irgendwo auch entscheidend ist, dass dort mal ein gescheiter Pass, mal eine gute Balleroberung und eine schnelle Verlagerung des Spiels stattfinden muss, finde ich, ist Larsson auf jeden Fall auch eine sehr gute Nummer. Wenn er es tatsächlich formtechnisch in dem Spiel nicht, haben wir ja die gute Variante auch nochmal zu wechseln mit Skiri. Aber von Anfang an würde ich ihn gerne eigentlich spielen lassen.
Ich sag ja, mir ist es egal, meine Tendenz war so ein bisschen mehr Skiri, aber ich bin auch mit Larsson komplett fein.
Dann musst du dich mit Larsson jetzt begnügen, denn ich sehe das genauso wie der Dennis und würde tatsächlich auch eher Larsson spielen. Mit der Begründung, die Dennis gegeben hat, gehe ich nämlich d'accord. Und zudem ist es ja so noch mal ein Tick offensiverer Spiel, ein bisschen spielstärkerer Spieler gegen einen Gegner wie Heidenheim, finde ich das ganz gut. Ja,
vollkommen fair. So, und dann wird's spannend, wenn wir in die Offensivabteilung abtauchen. Du hattest vorhin gesagt, Marvin, du warst ein bisschen überrascht, dass Götze anstelle von Usun gegen den BVB gespielt hat. Dem habe ich entnommen, dass du gerne hättest, dass Usun mehr spielt. Das hast du gerade eben gesagt. Götze hat aber auch da einen guten Moment gehabt und vielleicht brauchst du jemanden wie Götze. Also wen stellst du denn da auf die zentrale Mittelfeldposition? Usun oder Götze?
Am Ende kommt es auf ihn drauf an, ob Götze gerade das im Tank hat oder ob er so für so besondere Spiele gerade eher so der Typ ist, ne, weil wir haben es geht ja dann Schlag auf Schlag weiter, ne, du hast ja dann auch schon Neapel vor der Brust, das ist ja dann auch schon das nächste Ding.
Korrekt.
Deswegen würde ich fast eher sagen, lass mal hier mit Götze spielen, mit Usun spielen und Götze tatsächlich, genau, Usun spielen und Götze dann tatsächlich wieder gegen Neapel.
Okay, bin ich vollkommen fein mit. Dennis, wie sieht es bei dir aus? Du auch?
Gut. Ja,
so, ich gut. Dann die nächste Frage. Marvin hat ja auch das Doan-Mysterium so ein bisschen aufgemacht. Wenn du sagst, der ist gerade vielleicht so ein bisschen am Absteigen oder so ein bisschen nicht so auf Top-Niveau und hat jetzt auch diese 120 Minuten im Tank vom Dienstag, wäre das ein Argument, dann Doan da vielleicht jetzt auch mit Blick auf, du hattest Neapel gerade angesprochen, rauszulassen und dann stattdessen jemand anders da spielen zu lassen und vielleicht irgendwie später einzuwechseln, dass er zumindest ein bisschen wieder im Rhythmus drin ist? Und wenn ja, wen würdest du denn auf der rechten Seite dann spielen lassen? Marvin.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt gerade Arbeitssachen gemacht.
Ja.
kein Problem, komm, kein Problem. Ne? Das ist kein Problem.
Soll ich erst eingreifen, Marvin?
Nee, ich kann dir die Frage beantworten. Also es geht ja entweder um Doan, yes oder no.
Yes oder no, und wenn no, wer dann? Wer ist dann Dr. No?
Glauben wir dann? Das ist eine gute Frage. Wir könnten natürlich überlegen, ob wir. Das ist schwierig. Ich würde vielleicht sagen, wir probieren es nochmal mit Doan, um zu sehen, wie ist denn jetzt seine Formkurve, weil Heidenheim ist ja tendenziell auch ein Spiel, das ja die Möglichkeit bietet, leicht wieder auch Selbstvertrauen zu bekommen. Ja, und insofern würde ich tatsächlich nochmal, sofern er fit ist, Bock hat, tatsächlich eher nochmal mit Doan gehen. Und wenn er wenn es dann immer noch nicht klappt, dann würde ich sagen, dann müssen wir mal eine Pause machen und uns eh für ein Spiel, Sonderspiel wie Neapel, wo du dich vielleicht ein bisschen defensiver anders aufstellen musst, dann eher Doan mal rauslassen. Also auch für mich, wer da die Situation, Doan spielt.
Okay. Und wer spielt dann links, Dennis? Knauf oder Bahoya?
Also für mich auf jeden Fall eigentlich Knauf, wobei die Frage ist, lässt du Bahoya hier mal von Anfang an spielen? Nein, ich würde mit Knauf spielen von Anfang an. Und auch Doan auf der anderen Seite lassen gerade nach dem verschossenen Elfmeter auch, dem die nicht, sieht ja sonst aus, wirkt ja fast wie eine Strafe. Dabei ist er ja im Endeffekt wirklich ein super Spieler und ich hoffe, dass er sich die Selbstbewusstsein hier gegen Heidenheim und dieses Formtief wieder rausspielen kann. Und ein Knauf mit seinem Tempo, das klar, jetzt sagt jeder, ja, Bahoya hat auch Tempo, das stimmt, aber ein Knauf fand ich in den letzten Spielen auch wirklich überragend, hat uns da sehr viel Freude gemacht. Und wenn du natürlich auch Heidenheim ein bisschen müde machen kannst, dann hast du hier sehr gute Möglichkeiten, auch dann nach einer gewissen Zeit für Knauf auch Bahoya reinzubringen. Also ich würde mit Knauf anfangen.
Ich würde mit Bahoya anfangen, aus den gleichen Argumenten, die Marvin auf der anderen Seite für Doan gebracht hat, dass Heidenheim ein gutes Spiel ist, um sich da auch wieder so ein bisschen Motivation, Selbstvertrauen und so weiter zurückzuholen. Plus, und ich weiß, das hört man nicht gern, aber ich finde auch, dass du dann vielleicht auch so ein bisschen dieses Einwechseln, Auswechseln vom Dienstag kompensieren kannst, indem du sagen kannst, komm, dann spielst du halt da von Anfang an. Er hat halt auch seine Qualitäten, die sind andere Qualitäten als Knauf, aber sie sind nicht unbedingt schlechter. Und ich glaube auch, dass du Knauf unter der Woche am Dienstag gegen Neapel wieder brauchst, weil das ist auch so ein Spieler, den du in diesen Highlight-Spielen immer wieder gesehen hast, den du da immer wieder brauchst. Deswegen wäre mein Votum für Bahoya am Samstag. Damit haben wir einen Putt und deswegen darf Marvin jetzt entscheiden, ob Knauf oder Bahoya. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich kenne die Antwort.
Nee, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ich finde es eher so, dass ich sagen würde, eher Bahoya, ehrlich gesagt. Weil potenziell leichteres Spiel, um Selbstvertrauen zu holen.
Ja, das stimmt. Und die Argumentation Europa war Cup. Gut vom René eben, ja.
Und Europacup, Knauf ist dann im Europacup einfach wieder
der Euro-Knauf.
Der Euro-Knauf.
Ja. Würde ich eher so sagen.
Ja.
Ist tatsächlich, René, du hattest mich tatsächlich auch überzeugt, ja. Da ist viel dran, dass du, und wenn Marvin jetzt auch noch einstimmt und nicht sagt, immer Knauf, egal was die Frage war.
Was er jetzt schon zweimal getan hat. Ich meine, letzte Woche, als ich mit Marvin hier die Aufnahme gemacht habe, war das auch schon ein Punkt. Es ist jetzt schon zweimal, dass Marvin von seiner Always-Knauf-Regel irgendwie abweicht. Ab dem dritten Mal ist die Regel dann nicht mehr gültig, ne? Ist ja klar. Nächste Woche musst du auf jeden Fall auf Knauf gehen.
Okay, I try my best, auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, in der absoluten Spitze vorne Stürmer an Burkhardt kommt klar. Nicht. Warum nicht Batshuayi? Nee, also ich glaube, Burkhardt ist gerade absolut unbenommen an der Stelle, oder sehe ich das falsch? Müssen wir da rotieren?
Nein. Nee, auch aber, bei dem Spiel nicht.
Nee, bin ich auch dabei. Ich mach's jetzt auch keinen unsinnigen Quatsch, ne? Nee. Das ist genau das Ding, wenn der fit ist und wenn er merkt, okay, das bleibt so, okay, dann. Ich würde aber trotzdem früh mal probieren, darüber nachzudenken. Ja. Ne? Ja. Also wenn ich merke, hey, guck mal, du schaffst frühes 2-0 oder so, dann würde ich sofort, wenn es geht, auch vielleicht einen Batshuayi mal bringen. Ne? Einfach mal auch, weil der ist so, scheint mir ein bisschen näher an der Mannschaft zuletzt auch zu sein. Auch Wai kannst du mal bringen, kannst du mal probieren. Je nachdem, probier es einfach. Ich würde es total gut finden, weil das sind so ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das so ein Spiel ist, wo du dann recht früh mal wechseln kannst. Aber auch nicht zu viel. Weil das Ding ist, ich finde es immer so dumm, wenn dann irgendwie gefühlt 5 Wechsel passieren und dann ist die Ordnung raus. Was soll diese Alibi-Scheiße? Mir geht es schon darum, dass dann halt mal ein Wahi auch die Möglichkeit bekommt, in einem funktionierenden Konstrukt zu spielen.
Genau. Ja, weißt
du? Und weil wenn du gleich 3 Leute auswechselst, ja, dann ist doch klar, dass es nicht funktioniert. Aber wenn alle anderen eigentlich die Abläufe kennen, dann ist es doch gut. Weißt du? Und
ja.
Ich würde es einen faireren Wettbewerb so finden.
Ja, wäre auf jeden Fall wichtig, dass das Vai oder vielleicht auch Patry auch mal die Möglichkeit haben, da im Spielbetrieb mal Tore zu machen. Ich stimme dir dazu. Ich glaube, du hast in dem Spiel gute Möglichkeiten, mal früh irgendwie zu wechseln, ohne dass du da irgendwie zu großes Risiko gehst. Und dann kannst du ja später nochmal an anderen Stellen auswechseln, aber dann gibst du den Spielern wirklich die Möglichkeit, mal in so einem laufenden System auch mal Spielminuten zu sammeln und nicht irgendwie, wenn sowieso gerade so ein bisschen Unordnung auf dem Platz ist. Das ist ein guter und wichtiger Punkt. Apropos guter und wichtiger Punkt, was ist denn euer Ergebnistipp für den Samstag? Dennis, fang du mal an.
3-0. Also okay. 0-3, wir spielen ja auswärts.
Habe ich schon verstanden. Ja, 0-3, sagt Dennis. Marvin?
Oh Leute, wir gehen mal richtig eskalieren. Oh, 4-0. Ich habe einfach Bock. Warum nicht? Ey? Let's try. Ne? Ich meine, wenn es nicht funktioniert. Aber ich habe mal Bock. Ich habe mal so ein bisschen Bock auf so ein schönes 4-0.
Würde ich absolut nehmen. Mein erster Impuls war auch wie Dennis das 3-0. Deswegen den steht jetzt hier auch mal nimmer tun. Also wichtig wäre auf jeden Fall, und das haben wir, glaube ich, zur Genüge schon gesagt, die vollen 3 Punkte mitnehmen, nochmal zu 0 spielen, wäre auch, um Selbstvertrauen und so weiter zu bekommen, auch nochmal wichtig. Und dann kannst du dich auch ab Sonntag oder vielleicht dann ab Montag, wahrscheinlich ab Sonntag kannst du dich dann schon beruhigt auf die Aufgaben vorbereiten, die dann nächste Woche am Dienstagabend auf die Eintracht warten, wenn es dann auswärts in Neapel ohne Fans, um es nochmal zu erwähnen, dann geht. Nach wie vor immer noch traurig. Ja. Ja, ohne Eintracht-Fans, hast recht. Ja. Gut. Ich glaube, damit haben wir auch so ziemlich alles besprochen, was wir besprechen wollten. Den Ausblick auf Neapel, der ist noch so weit in der Ferne, von daher wäre jetzt meine Tendenz zu sagen, da machen wir jetzt keine große Nummer draus. Seht ihr das ähnlich oder habt ihr Themen, die ihr in Richtung Neapel außer dieser unsäglichen Fan-Thematik noch besprechen wollt?
Nö, das finde ich richtig so, dass wir da nicht mehr drüber sprechen. Nur eine Sache fand ich jetzt ein bisschen irritierend, das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber können wir kurz drüber sprechen, wenn ihr drüber sprechen wollt. Löst sich dann auch, wenn man dann die Artikel liest, aber dass die Eintracht jetzt gerade einen Millionenverlust gemacht hat, und zwar durch die Champions League. Das war ganz ganz spannend und ganz irritierend, aber warum ist das so? Nur so kleiner nebenbei Wink, weil die Eintracht natürlich Geld ausgezahlt hat, denn Champions League Qualifikation ist ja für die einzelnen Spieler eine Sondersituation, ne? Die bekommen Geld ausgeschüttet und das Geld von der Champions League, was für die Qualifikation der Champions League wieder zur Eintracht reinkommt, kommt erst später und dementsprechend gibt's gerade ein wenig ein Defizit, ein Millionenverlust, der aber dementsprechend leicht zu erklären ist. Also falls ihr euch
fragt, weil sie die Finanzzahlen jetzt veröffentlicht haben, meinst du?
Richtig, die haben die Finanzzahlen veröffentlicht und da ist das Ding, was? Eintracht macht Millionenverlust wegen Champions League, das hängt nur damit zusammen, das Geld an die Spieler wurde sofort ausgeschüttet, das Geld von der Champions League kommt später.
Ja, das Geld an die Spieler musst du ja ausschütten, weil es ja Bestandteil des Vertrages in Anführungszeichen oder der, in Firmen würde man sagen, Zielvereinbarung für die letzte Saison war. Da haben sie die Champions League erreicht und damit kriegen sie da natürlich den Bonus dann ausbezahlt und klar, das Geld für die Vorrunde. Und alles kommt ja dann erst, ja, ich weiß nicht, wie da die Regularien sind. Die werden das wahrscheinlich dann eher so nach jedem Spiel immer so ein Stück weit irgendwie ausschütten, weil da natürlich ja auch das Geld, was dann da von der UEFA kommt, müssen die ja auch erstmal wieder erwirtschaften. Die sitzen zwar wahrscheinlich alle irgendwie wie Dagobert Duck auf so einem Haufen Geld, aber da geben die natürlich nichts von ab. Das kommt ja dann über die Fernseh- etc. Einnahmen dann nach den jeweiligen Spielen. Also das kommt dann so Stück für Stück zurück. Am Ende des Tages, und dann landen wir wieder bei Neapel, wirst du dann auch da auf auf weniger Geld sitzen, weil du ja keine Tickets für Neapel verkaufen kannst, unter anderem. Ja. Aber
Marvin, ja, vielen Dank auch nochmal für den Hinweis.
Für den Hinweis,
das ist tatsächlich eine irritierte und eine für Schlagzeilen geeignete Aussage. Champions League sorgt für Millionenverlust. Das ist auf jeden Fall immer eine interessante und neigt der geneigte Leser ist dann natürlich sehr, sehr gerne dazu bereit, dann auch auf diese Links zu klicken. Finde ich super, dass du auch das hier nochmal klargestellt hast, woran und was sich eigentlich hinter dieser großen Schlagzeile versteckt.
Sehr gerne und jetzt bin ich euch ruhig.
Hervorragend. Dann haben wir, glaube ich, für diese Woche so alles besprochen, was es rund um die Eintracht zu besprechen galt. Wir wünschen euch da draußen eine wunderschöne Restwoche. Alle denen, die am Samstag die Reise nach Heidenheim antreten, eine wunderbare Auswärtsfahrt, kommt mit Punkten und vielen Toren für die Eintracht wieder zurück. Wie wir es gerade eben gesagt haben, nächste Woche ist erneut eine internationale Woche, das heißt Champions League am Dienstagabend, was ja unser präferierter Aufnahmeslot ist. Damit wird es am kommenden Dienstag keine Aufnahme geben, sondern dann eher wieder nach dem Neapel-Spiel. Ob es dann der Mittwoch oder der Donnerstag wird, müssen wir im Redaktionsteam noch aushandeln. Von daher einfach mal so ein bisschen auf der Social Media oder auf unserem Blog oder wo auch immer begutachten, wann die neue Folge dann rauskommt. Aber definitiv wird das nach dem Neapel-Spiel sein. Und damit ist es dann
für den Rhythmus eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Also ich meine, ne, ich für all die, ja. Könnt ihr ja auch mal schreiben, wie ihr das findet, weil das ist ja tatsächlich
guter
ganz
Punkt.
Interessant, weil wir haben ja total oft logisch, Montag ist ja Fußball 2000 und da ist dann so viel Vorbericht und so weiter und so fort und dann, wenn dann der Eintracht-Podcast dann im Nachbericht nochmal nachgreift und die Sachen dann ganz brandaktuell da nochmal bespricht, das ist ja vielleicht eine ganz gute Ergänzung. Also schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr das so seht.
Das ist ein sehr wichtiger und guter Punkt, den du eingeworfen hast, Marvin. Vielen Dank für die Ergänzung. Ja, lasst uns gerne wissen, was euch da vielleicht auch besser gefällt. Kommentare wisst ihr ja, wo ihr die finden könnt. Und ja, dann, wie gesagt, in der nächsten Woche dann auch eher so zweite Wochenhälfte. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Macht's gut.
Tschüss.